Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo da draußen. Schön, dass ihr uns heute wieder Gesellschaft leistet. Hier ist für euch eine neue Folge Tatort Krankenhaus.
Du weißt schon, dass wir das im Intro schon erwähnen.
Ach, sag mal, hatten wir heute eine Korinthe zum Frühstück? Bist du wieder der Schlauere heute von uns?
Du hörst keinen Widerspruch.
Ja, so, pass auf. Wir sind ja mittlerweile so ein bisschen warm miteinander geworden. Also da meine ich jetzt uns alle, euch auch. Ich denke, wir können mittlerweile sehr ehrlich miteinander reden. Und warum denn eigentlich nicht mal über das Thema Darmspiegelung? Peter, schon mal gemacht?
Ich will vorher sagen, dass wir immer ehrlich vortragen und dass alle Fälle tatsächlich sich ereignet haben und wir nur die Namen mitunter die Orte ändern, damit es anonymisiert bleibt. Die Entscheidungen sind auch alle so, wie wir berichten, gefallen. Und
ich finde es sehr interessant, wie du versuchst, dich vor der Antwort zu drücken. Hattest du schon mal eine Darmspiegelung?
Ja, die hatte ich schon und das ist mir auch ein sehr, sehr großes Anliegen, darauf hinzuweisen. Gerade Darmkrebs ist etwas, was man sehr, sehr früh entdeckt, gut bekämpfen kann. Und darum ist das ungeheuer wichtig und wir Männer sind da noch eher zurückhaltend als Frauen ab einem gewissen Alter eine Koloskopie, also eine Darmspiegelung durchführen zu lassen. Das kann ich nur jedem ans Herz legen und das ist dermaßen wichtig. Und wenn dann Polypen, aus denen häufig dann ein Tumor entstehen kann, entfernt werden, dann hat man Ruhe alle 5 Jahre, manche sagen alle 10 Jahre. Das reicht aus ab 45, 50, 55. Das sollte man machen. Und man kann auch mittlerweile virtuelle Darmspiegelungen machen. Also das ist auch eine Möglichkeit, ist mit weniger Risiken verbunden als die klassische Koloskopie. Hat den Nachteil, dass wenn Polypen gefunden werden, die zu entfernen wären, man sich einer weiteren Darmspiegelung unterziehen muss. Aber wenn alles in Ordnung ist.
Wie mache ich denn eine virtuelle Darmspiegelung?
Bei einer virtuellen Darmspiegelung wird ein Instrument quasi nur ein Stück weit eingeführt und alles andere läuft über entsprechende bildgebende Verfahren. Ich habe eine solche auch gemacht. Da gibt es Spezialisten und dann kann es eigentlich nicht zu einer Darmperforation, das ist ja mitunter ein Risiko einer Koloskopie, kommen. Und ich habe mir im Nachgang auch die Aufnahmen angesehen. Also man sieht wunderbar den Darm bis in alle Einzelheiten und das ist schon sehr, sehr fortgeschritten und das ist eine Alternative für diejenigen, die sagen, ich habe Angst vor einer Perforation. Die kommt zwar sehr selten vor, kommt aber vor, bei uns in der Praxis häufiger, da bündelt sich's aber auch. Also ich möchte da keine Angst machen, das ist ein Risiko, was eher zu vernachlässigen ist, weil der Gewinn, die Erkenntnis durch die Darmspiegelung ist deutlich gewichtiger denn das Risiko der Koloskopie. Also ich kann nur, das sei abschließend nochmal gesagt, appellieren, ab einem gewissen Alter sich dieser Darmspiegelung zu unterziehen.
Also ich gehöre auch zu dem Club, danke, dass du fragst. Ich hatte aber eine Entzündung im Darm und dann haben die mich schön ausgenockt und haben dann auch mal nachgeschaut. Du hast vorhin gesagt, wir Frauen haben da vielleicht nicht so Probleme. Also es gibt Schöneres, muss man ganz deutlich sagen.
Frauen, so ist mein Kenntnisstand, mag nicht richtig sein, aber ich denke schon, sind, was Vorsorge, Krebsvorsorge in allen Bereichen anbelangt, doch mutiger und williger als wir Männer. Die Zahl ist einfach viel zu gering noch. Und gerade beim Darm ist es ungeheuer wichtig. Da kann man wirklich so viel vermeiden, wenn man frühzeitig was erkennt.
Ja, weil es ist nun mal so, mit zunehmendem Alter steigt das Risiko für eine Darmerkrankung und die Kassen zahlen die Untersuchung. Bei Männern im Alter von 50 Jahren und gesetzlich versicherte Frauen haben ab 55 Anspruch auf eine bezahlte Darmspiegelung. Ja, und um mehr Menschen zur Vorsorge zu animieren, erhält ja auch jeder deutsche Staatsbürger ab dem 50. Lebensjahr eine persönliche Einladung zur Darmkrebsvorsorge.
Ja, und wie du schon gesagt hast, wird natürlich eine Spiegelung nicht nur vorsorglich durchgeführt, sondern wenn es Beschwerden gibt, natürlich dann auch. Es muss ja nicht immer Krebs sein. Es gibt so viele verschiedene Darmerkrankungen, die eine Koloskopie im Vorfeld voraussetzen, auch allein zur Diagnosestellung, zur Behandlung, also zur Therapie. Das ist alles möglich.
Also alles in allem eine sehr wichtige Untersuchung. Schamhaft sollte man da gar nicht rangehen. Die Ärzte, die machen das täglich und mehrfach und man kann sich da auch wunderbar ausnocken lassen. Da kriegt man dann gar nichts davon mit. So, warum sprechen wir überhaupt heute darüber? Erstmal, weil es wichtig ist und weil im Darm auch einiges schief gehen kann. Und damit sind wir bei unserem heutigen Fall, der wirklich eine sehr harte Nummer ist. Ihr seht das auch schon im Titel Operationsmarathon. Also da hat jemand wirklich eine ganz ordentliche Tortur hinter sich und in kürzester Zeit knapp 30 Operationen bekommen. Und das ist dem Sven passiert. Sven ist 55 Jahre alt, als seine Leidensgeschichte beginnt. Sven bekommt nämlich plötzlich starke Unterleibsschmerzen. Die Ärzte stellen eine sogenannte Divertikulitis fest. Das ist bestimmt vielen von euch auch ein Begriff. Es handelt sich dabei um Ausstülpungen des Darms, durch die Entzündungen entstehen können. Und genau das hatte ich auch mal. Ich kann euch sagen, die Schmerzen sind nicht schön, die sind nämlich wirklich fürchterlich. Das geht ganz plötzlich los. Ich weiß nur, ich habe nachts in Embryonalhaltung in meinem Bett gelegen. Ich habe mich wirklich vor Schmerzen gewunden und habe dann irgendwann morgens um 3, 4 den Rettungsdienst gerufen. Also ich kann Svens Schmerzen absolut verstehen. Er kommt auch ins Krankenhaus, bleibt eine Woche, bekommt Medikamente. Antibiotika, die Schmerzen verschwinden mit der Entzündung zusammen. Damit ihm sowas nicht wieder passiert, stellt Sven in vielen Teilen seine Ernährung um. Aber einige Zeit später sind diese fiesen Schmerzen im Bauch zurück. Und wieder heißt die Diagnose Divertikulitis. Es werden 2 weitere entzündete Darmausstülpungen festgestellt, bei denen zusätzlich ein Riss in der Darmwand diagnostiziert wird. Jetzt kommt Sven um eine Operation nicht mehr herum. Nach einigen Vorgesprächen entscheidet er sich für eine Klinik in der Nähe. Beim behandelnden Arzt hat er ein gutes Gefühl. Der führt die Operation dann allerdings gar nicht durch, obwohl das laut Sven so geplant gewesen sei. Er erfährt das erst kurz vor seiner OP. Ein anderer Chirurg übernimmt den Eingriff. Dabei wird der Teil des Darms, der gerissen war, herausgenommen. Nach der Operation klagt Sven über starke Schmerzen. Die Ärzte sagen ihm, das sei nach so einem Eingriff nicht ungewöhnlich und geben ihm Schmerzmittel. Am 3. Tag nach der OP bekommt Sven Fieber. Ihm wird gesagt, das könne jetzt verschiedene Ursachen haben, aber die Entzündungswerte im Blut sind erhöht und das Fieber steigt. Sein Bauch schwillt an, wird immer dicker und Sven geht es auch immer schlechter. Er kann kaum atmen, er kann sich kaum bewegen, er liegt einfach nur da, um die Schmerzen irgendwie zu ertragen. Am 4. Tag nach der Darmoperation wird Sven geröntgt. Dabei, sagt Sven, hätten die Ärzte Flüssigkeit im Bauchraum entdeckt. Er geht davon aus, dass er jetzt operiert werden muss. Stattdessen kommt er auf die Intensivstation. Am nächsten Tag entscheiden sich die Ärzte dann doch zu operieren. Diese OP übernimmt dann der Arzt, der eigentlich auch die erste Operation durchführen sollte. Er sagt zu Sven, Sie kommen jetzt in keine anderen Hände mehr. Daran erinnert sich Sven ganz genau. Nach der 2. Operation erklärt ihm der Arzt, dass die Ursache für die Schmerzen und auch das Fieber eine Entzündung gewesen sei, die durch einen Riss im Darm entstanden sei. Bei der 1. OP sei das passiert. Diesen Teil des Darms habe man dann bei der 2. OP entfernt und der ganze Bauchraum sei gereinigt worden. Aber viele Organe seien inzwischen entzündet gewesen. Und ab jetzt zieht Sven quasi ein Dauerabo im Operationssaal. Es folgen sage und schreibe knapp 30 Operationen innerhalb eines Monats. Es wird ständig wieder gespült, gereinigt. Das ist wirklich eine irre Anzahl an OPs und natürlich auch eine ganz große Belastung. Peter, jetzt aus juristischer Sicht, das heißt ja erstmal noch nichts. Also du hast uns schon mal erzählt, dass viele Folgeoperationen noch nicht auf einen Ärztefehler hinweisen müssen. Weil so viele waren ja jetzt bei ihm nicht geplant.
Nein, das ist nicht zwangsläufig der Fall. Es kann auch schicksalhaft zu Beschädigungen der Darmwand kommen und dann entsprechenden Folgen. Und dann müssen Spülungen auch in sehr, sehr großer Anzahl durchgeführt werden. Das beruht nicht immer auf einem ärztlichen Fehler. Also auch schicksalhaft kann es zu vielen, vielen Folgeoperationen kommen. Es kann eine Wundheilungsstörung kann sich bilden und dann entsprechende Folgen nach sich ziehen. Oder in sämtlichen Bereichen des Körpers kann auch schicksalhaft etwas eintreten. Aber ich möchte einen anderen Punkt aufgreifen, den du genannt hast, der jetzt vielleicht den einen oder anderen beschäftigt. Und zwar hatte sich Sven ja für einen bestimmten Arzt entschieden. Mhm. Jetzt könnte man die Frage stellen, ja, ist das vielleicht schon fehlerhaft, wenn die Operation jemand anderes durchführt? Ja, tatsächlich könnte das sein, dass man daraus Ansprüche herleiten kann. Dann muss aber dieser Fakt, beispielsweise im Vorfeld, ich möchte mich nur vom Chefarzt operieren lassen, dann muss dies Vertragsbestandteil werden, also Bestandteil des Behandlungsvertrages. Das muss dann quasi, um es auch beweis- und gerichtsfest zu machen, im Vertrag stehen, ich möchte von Doktor sowieso operiert werden und von niemandem anderen. Und dann hat man möglicherweise, wenn die Operation dann doch jemand anderes durchführt, entsprechende Ansprüche. Wenn man das nur so daher sagt und der Arzt sagt, ja, ich mache das schon.
Wie war das denn in diesem Fall bei
Sven? Dann ist das schwierig.
War das vertraglich abgesichert?
Nein, das war nicht abgesichert und darum konnte man da auch nichts Entsprechendes herleiten. Aber das vielleicht als Tipp, wenn einem das besonders wichtig ist, muss man das zum Vertragsinhalt machen.
Okay, guter Hinweis. Man kann sich vorstellen, der Mann ist ja wirklich jeden Tag in den OP geschoben worden. 4 Wochen lang. Sven verbringt fast 1,5 Monate im Krankenhaus. Am Anfang muss er künstlich ernährt werden. Ganz langsam lernt er wieder zu essen. Es braucht auch eine Weile, bis er überhaupt wieder gehen kann. Das kostet ihn viel Geduld, viel harte Arbeit. Mit den Folgen der Bauchentzündung nach den vielen Operationen muss Sven künftig leben. Er arbeitet jetzt nur noch 4 Stunden am Tag. Dann kann er nicht mehr sitzen und sich auch gar nicht mehr konzentrieren. Wahnsinnig gerne würde er mal wieder so eine schnelle Runde mit seinem heißgeliebten Rennrad drehen. Aber auch da bekommt er sehr schnell Schmerzen. Aber Sven ist ein Kämpfer, der arrangiert sich auch mit seinem neuen Leben. Dabei sagt er, hilft ihm hauptsächlich seine Frau, aber auch sein Kampfgeist, den er vor vielen Jahren als Leistungssportler schon hatte. Sein Leben wäre eigentlich auch jetzt so weitergelaufen, wenn er nicht eines Tages einen Anruf bekommen hätte und am Telefon war seine Krankenkasse. Dort waren nämlich die hohen Krankenhauskosten aufgefallen. Also es meldet sich bei ihm die Abteilung Behandlungskosten. Man wolle überprüfen, ob es sich um einen Behandlungsfehler bei ihm handele. Wenn ja, dann darf die Krankenkasse die Kosten vom Krankenhaus zurückfordern. Insgesamt sei es um eine Summe von etwa 85.000 Euro gegangen. Peter, ich glaube, diesen Fall hatten wir bisher noch nicht. Also es haben Behandlungsopfer oder die Angehörigen, die Erben, die Staatsanwaltschaften Verfahren angestrebt. Diesmal geht diese Idee von der Krankenkasse aus. Also es muss doch eigentlich auch häufiger vorkommen, dass die der Motor sind. Obwohl ich kenne das ja einfach nur so, dass sie sagen, wir zahlen nicht, aber wir weisen nicht auf mögliche Behandlungsfehler hin.
Ja, da muss man einen Blick in die Historie vornehmen. Also es ist so, dass vor vielen, vielen Jahren, ich muss schon sagen jetzt Jahrzehnten, war es so, dass Krankenkassen an sich nie vorangegangen sind. Die sind nie von sich aktiv geworden, haben, wenn der Patient oder der Versicherungsnehmer aus Sicht der Krankenkasse Erfolg hatte, sich das Urteil schicken lassen oder den Vergleich und sind dann aktiv geworden. Das war so ein Stück weit so eine Trittbrettfahrer-Mentalität. Ja. So habe ich das immer ein bisschen abschätzig auch genannt. Das hat sich so in den letzten Jahren ein Stück weit geändert, weil die Krankenkassen natürlich erkannt haben, sie haben sehr hohe Behandlungskosten und wenn der Versicherungsnehmer aus Gründen wie beispielsweise fehlende Rechtsschutzversicherung, keinen Nerv, keine Zeit, möchte sich damit nicht belasten, nicht aktiv geworden ist, mussten sie schon vorangehen, um sich die Kosten im Regresswege erstatten zu lassen. Und in Fällen, wo diese Beträge recht hoch sind, sind die Krankenkassen dann auch vorgegangen. Es sind dann entsprechende Abteilungen bei den Krankenversicherungen gebildet worden, die für so ein Behandlungsfehlermanagement zuständig waren und sind auch Vorreiter gewesen. Wir vertreten selbst auch die ein oder andere Krankenkasse in diesen Fällen. Mhm. Und da fällt so ein Stück weit auch mal was ab für den Patienten, weil wenn die Gutachten eingeholt haben oder sogar einen Prozess geführt haben, der erfolgreich war, kann man das auch verwenden für den Patienten. Also das hat sich ein Stück weit gewandelt und da können auch die Patienten froh sein, dass das diesen Weg genommen hat.
Also nur, dass ich das richtig verstehe. Wer klagt denn dann? Also in diesem Fall bei Sven, da rät ihm die Krankenkasse, er soll sich bitte einen Anwalt suchen. Warum klagt die Krankenkasse nicht selber?
Ja, es gibt immer noch die Fälle, wo die Krankenkasse hofft, dass der Versicherungsnehmer aktiv wird und sie sich dann später anschließen können. Also wir werden in fast allen Fällen von Krankenkassen angeschrieben. Wenn das Verfahren läuft, nennen Sie uns doch mal das gerichtliche Aktenzeichen, schicken Sie uns doch bitte mal den Vergleich, das Urteil, wir wollen jetzt auch.
Also es ist eher selten, dass eine Krankenkasse dann klagt. Oder?
Ja, das ist in Fällen, wo sie nicht so hohe Kosten hatten oder wo es vielleicht nicht so klar von der Ausgangslage aus deren Sicht ist, sind die immer noch ein Stück weit zurückhaltend. Das wird immer mehr. Wir vertreten auch in kleineren Fällen, also wo die Krankenkasse nicht so hohe Kosten hatte, die Krankenkassen in Prozessen. Aber das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja viele kleine Betriebskrankenkassen, die da mitunter zurückhaltend sind. Das gilt nicht für alle. Wir vertreten auch einige Betriebskrankenkassen, die da sehr aktiv sind. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber ja, sie lassen immer noch in einzelnen Fällen den Versicherungsnehmer vorangehen und wollen dann partizipieren an dem Ergebnis, was danach herauskommt.
Genauso ist es in diesem Fall. Also die Krankenkasse rät Sven, wie gesagt, sich einen Anwalt zu nehmen. Lass mich raten, das warst du.
Das hast du richtig erkannt.
Wow.
Weil sonst hätte ich über den Fall ja auch nicht berichten können.
Der ist korrekt.
Wir sind tätig geworden, das ist richtig. Wir haben in dem Fall, nachdem wir selbst die Behandlungsunterlagen sorgsam gesichtet hatten, haben wir ein Verfahren vor der zuständigen Gutachterkommission in die Wege geleitet. Gutachterkommission, ja, in manchen Bundesländern heißt das Institut auch Schlichtungsstelle. Das ist ein Gremium, was von den Ärztekammern eingerichtet worden ist, um die Frage nach einem Behandlungsfehler gutachterlich zu beurteilen. Und früher war es so, dass die Gutachterkommission Schlichtungsstellen aus Ärzten, nur aus Ärzten bestanden haben. Seit etlichen Jahren sind jetzt auch Juristen dazugekommen, was ich für gut und richtig halte, weil die juristische Komponente blieb bei den das Verfahren abschließenden gutachterlichen Bescheiden immer außen vor. Das hat sich zum Glück weitestgehend gewandelt. Mhm. Dieses Verfahren hat den großen Vorteil, dass es kostenfrei ist und hat aber den Nachteil, dass die Gegenseite mit involviert wird. Also wenn es negativ ausgeht, weiß die Gegenseite auch immer direkt, worauf sie sich in einem etwaig dann noch folgenden Gerichtsverfahren stützen kann. Darum gilt es immer, bevor man dieses Verfahren einleitet, mit einem Anwalt drüber zu sprechen, ob das der richtige Weg ist. Das ist nicht immer der richtige Weg, weil allein die Kostenfreiheit macht es noch nicht zum Goldstandard. Man muss gucken, was man macht, und das weiß der erfahrene Arzthaftungsrechtler nach Sichtung der Unterlagen, was am besten ist. Hier war es aber so, dass der Weg über die Gutachterkommission für ärztliche Haftpflichtfragen der richtige war. Da wurde ein medizinisches Gutachten eingeholt und der Gutachter hat dort festgestellt, dass grobe Fehler gemacht worden sind. Einmal war es fehlerhaft, dass bei der ersten Operation die Entfernung der Divertikelperforation unterlassen worden ist. Und was noch gravierender war, es wurde im Anschluss an die Operation einige Tage später, insgesamt 3 Tage später, eine Computertomographie durchgeführt. Und bei dieser wurde dann festgestellt, dass es zu dieser Perforation gekommen ist. Und es wurde nicht, und das war schlichtweg zu fordern, umgehend operiert, sondern es wurde noch einen Tag zugewartet, bevor operiert worden ist. Also eine weitere Verzögerung von 24 Stunden und dadurch ist es zu weitaus größeren Schäden gekommen. Und da hat der Sachverständige, der seitens der Gutachterkommission eingeschaltet worden ist, gesagt, das ist völlig unverständlich. Man hat die Perforation auf dem CT gesehen und hat nichts gemacht. Da kann man nur den Kopf schütteln. Das ist ein sogenannter grober Fehler, ein Fehler, der einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen darf. Und das ist auch nicht mehr verständlich, dass man da zugewartet hat. Und dieser sachverständigen Einschätzung hat sich dann auch die Kommission als solche angeschlossen und einen Behandlungsfehler, einen groben Behandlungsfehler beziehungsweise sogar mehrere festgestellt und den Ratschlag erteilt, dass sich die Parteien außergerichtlich verständigen mögen. Diesem Ratschlag ist in dem Fall, das ist leider nicht immer so, aber in dem Fall schon, der Krankenhausträger auch nachgekommen und wir haben uns letztendlich auf einen Vergleichsbetrag von 150.000 Euro als Schadensersatz verständigt.
Also es gibt jetzt diesen Vergleich von 150.000 Euro. Sven ist damit aber eigentlich nicht ganz zufrieden. Er hätte sich gewünscht, dass zum Beispiel auch die Rente berücksichtigt worden wäre. Schließlich kann er ja jetzt, wie gesagt, nur wenige Stunden am Tag arbeiten. Er wollte aber nicht, vielleicht ja auch jahrelang weiterkämpfen. Was war denn dein Rat an ihn?
Ja, das ist oftmals eine Weichenstellung, an der ein Mandant steht. Er muss entscheiden, bin ich mit dem Vergleich, und Vergleich ist immer ein Kompromiss, also ein gegenseitiges Nachgeben, bin ich damit einverstanden, ist das noch in Ordnung für mich? Das ist nicht das Maximale, mitunter nur der Spatz in der Hand, der aber auch mitunter besser sein kann als die Taube auf dem Dach. Also viele Prozesse dauern ja viele Jahre mit ungewissem Ausgang, und da sind ja alle Mandanten unterschiedlich gestrickt. Man kann da nur einen Ratschlag geben, wie es vermutlich ausgehen wird, aber es muss letztendlich jeder für sich entscheiden, ob er mit einem Vergleich einverstanden ist, um sich dann etliches, was ihn dann in der Folge vielleicht auch belastet, finanziell, nervlich oder wie auch immer, die Genesung vielleicht sogar noch behindert, ob er dann damit zufrieden ist oder ins gerichtliche Verfahren übergeht. Sven war mit diesem Betrag, den ich auch für durchaus angemessen ansehe, zumindest im Kompromisswege, zufrieden, und darum haben wir letztendlich nicht geklagt und die Sache damit abgeschlossen.
Das ist auch das, was Sven unbedingt will. Er will damit abschließen. Also er sagt heute über sich, er sei absolut nicht mehr der Alte. Psychisch habe ihn die ganze Tortur natürlich sehr mitgenommen. Zeitweise war er in Therapie, weil er, wie er es damals ausgedrückt hat, gefühlsblind wurde. Also er hat eigentlich gar nichts mehr gefühlt. Jetzt will er, wie gesagt, mit der Vergangenheit abschließen und nach vorne blicken. Und dabei wünschen wir ihm natürlich alles Gute.
Und damit endet die heutige Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder.
Also wir zwei sehen uns und ihr hört uns. Gerne nächste Woche, neue Folge am Donnerstag. Macht's gut, bis dahin.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.